Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Den Begriff Formatfernsehen nehmen wir heute genauer unter die Lupe, innerhalb dessen namensgebender Formatierung kaum Raum bleibt für Nicht-Formatiertes, für spontan Ungeplantes und Subjektives. Umso seltsamer, wenn es doch zu solchen Momenten kommt, denn sie zeigen, was möglich wäre, wenn das Formatfernsehen weniger formatiert wäre. Gleich berichten wir über solche unformatierten Momente. Berichten, das war jetzt auch so ein unformatierter Moment. Zu Beginn der Sendung nehmen wir uns aber die aktuellen Pläne der Bundesregierung in Sachen sprachlicher Gewaltprävention vor. Rechtsextremistische Gewalt. Gewalt, die Menschen tötet, zum Beispiel in Halle. Diese Gewalt hat einen sprachlichen Nährboden, der sie fördert, der Hetze als Meinung tarnt, der mit falschen Fakten Empörung und Wut sät und die Grenzen dessen, was gesagt werden darf, verschiebt. Das Netz und die sozialen Medien sind Austragungsort dieser sprachlichen Stimmungsmache und seit langem versucht die Politik, das zu regulieren. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor 2 Jahren und nun mit dessen geplanter Aktualisierung. Die ist wiederum Teil eines 9-Punkte-Planes, mit dem die Bundesregierung auf Rechtsextremismus und Hass reagieren möchte. Unter anderem soll der Staat juristisch schneller handeln können, indem er Facebook und Co. zur Mithilfe verpflichten möchte. Ich habe vor der Sendung mit dem Medienrechtsanwalt Jonas Karl über diese Pläne gesprochen. Herr Karl, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht möchte, ich zitiere, die Plattformen verpflichten, Delikte wie zum Beispiel Volksverhetzung oder Morddrohung an die Ermittlungsbehörden zu melden. Zitat Ende. Das heißt also, es muss nicht mehr jemand Anzeige erstatten, wie es derzeit der Fall ist, sondern Facebook und Co. sollen die Nutzerdaten an den Staat weitergeben müssen, wenn entsprechende Hasskommentare verfasst werden. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Das ist durchaus sinnvoll, weil ja die tagtägliche Praxis zeigt, dass viele Betroffene immer noch davor zurückschrecken, Strafanzeige zu erstatten, vielleicht das selbst auch nicht einschätzen können, ob es sich um einen strafbaren Inhalt handelt oder nicht. Und wenn man sich die Rolle der Plattformbetreiber anschaut, ist so eine Meldepflicht durchaus legitim. Also es ist ja so, dass soziale Netzwerke und Plattformen für den öffentlichen Diskurs mittlerweile eine ganz erhebliche Rolle spielen. Man könnte fast sagen, sie haben eine monopolartige Stellung und dort finden die Diskussionen überhaupt in der Öffentlichkeit statt. Und wenn man dann bedenkt, dass die Plattformen ja auch die sind, die als einzige über die IP-Adresse verfügen, dann ist es richtig, da die sozialen Netzwerke eben auch stärker in die Aufklärung solcher Straftaten einzubinden, aus meiner Sicht.
Aber das würde dann ja bedeuten, dass die Einordnung dessen, was juristisch bedenklich ist, von den Betreibern der Seite vorgenommen würde. Also diejenigen sind, die entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht.
Die Plattformbetreiber würden letztlich ja nur eine Art Vorprüfung vornehmen, nämlich sozusagen auf Basis der Maßstäbe, die ihnen vertraut sind, vorzuprüfen, könnte es sich hierbei um einen strafbaren Inhalt handeln, ja oder nein. Und dann wird es ja weitergeleitet ans BKA beziehungsweise dann an die Staatsanwaltschaft. Dann schaut sich das ein Staatsanwalt an, beurteilt selbst nochmal, handelt es sich um einen strafbaren Inhalt. Und schließlich, wenn der Staatsanwalt sich entscheidet, da Anklage zu erheben, kommt natürlich jeder Fall auch nochmal vor ein ordentliches Gericht und ein Gericht entscheidet dann über die Strafe. Also wir haben ja keinen Mechanismus, wo dann am Ende Facebook oder Twitter den Strafrichter ersetzen, sondern die sozialen Netzwerke würden allenfalls eine Vorprüfung vornehmen.
Eben noch kurz die Zwischenfrage, weil Sie eben gesagt haben, es ist sinnvoll aus Ihrer Sicht, das ist das eine, aber ist es möglicherweise überhaupt realistisch, wenn wir ans Netzwerkdurchsetzungsgesetz denken? Da gab es ja einige Probleme, was überhaupt die Greifbarkeit der Probleme betraf.
Also natürlich stellt das alle beteiligten Akteure vor erhebliche Herausforderungen. Es stellt einerseits die Justiz vor erhebliche Herausforderungen, weil die natürlich enorm Personal aufstocken müssen, die Staatsanwaltschaften, um diese Fälle zu bearbeiten. Aber da sage ich auch, letztlich sind das ja alles Fälle, die auch heute schon existieren, aber nicht zur Anzeige gebracht werden. Und letztlich bekommen wir dann nur ein reales Spiegelbild der Verrohung der Sprache oder eben einen realen Eindruck von Hate Speech. Insofern muss die Justiz dann damit umgehen, aber dann müssen die Länder eben auch Geld in die Hand nehmen, um entsprechend personell aufzustocken. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die sozialen Netzwerke, die an der Stelle genauso personell aufstocken müssen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und da, Sie haben es angesprochen, spielt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann wahrscheinlich auch eine Rolle in dem Gesetzentwurf, weil das ja auch heute schon Mechanismen vorsieht, soziale Netzwerke zu sanktionieren und mit Bußgeldern zu belegen, wenn sie nicht in einer Art und Weise agieren, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz das vorsieht und beispielsweise Hate Speech nicht löschen. Da ist das Bundesamt für Justiz zuständig. Das hat ja in diesem Sommer auch gegen Facebook schon ein Bußgeld verhängt. Und ich kann mir vorstellen, aber letztlich ist das Spekulation, weil wir ja noch keinen Gesetzentwurf, sondern bislang lediglich ein Eckpunktepapier haben, dass das im Hinblick auf diese Meldepflicht in eine ganz ähnliche Richtung gehen wird.
Dennoch zeigt auch jetzt schon die bisherige Praxis, dass die Netzseitenbetreiber zu einer Übervorsichtigkeit neigen und alles blocken, um keine Strafverfolgung befürchten zu müssen, das sogenannte Overblocking. Diese Gefahr bestünde natürlich weiterhin.
Die Gefahr besteht weiterhin, ja. Und tatsächlich ist das Overblocking auch in der Praxis ein erhebliches Problem. Also wir als Kanzlei vertreten eine ganze Reihe von Mandanten, die von solchen Overblocking-Maßnahmen auch betroffen sind. Es gab zum Beispiel vor der Europawahl den Fall, dass auf Twitter viral gegangen ist, ein Posting, wo es darum ging, dass doch AfD-Wähler bitte ihren Wahlzettel unterschreiben sollen. Also ganz klar eine ironische Äußerung. Twitter wiederum hat diese ironische Äußerung aber als Irreführung von Wählern und Beeinflussung von Wahlen angesehen und da mehrfach Nutzer gesperrt, unter anderem auch Mandanten von uns. Wir sind juristisch dagegen vorgegangen, haben eine einstweilige Verfügung durchgesetzt. Und plötzlich befindet man sich eben in einer Situation, wo man sich mit einem Unternehmen, und das ist ganz wichtig zu sagen, was ja nicht in Deutschland sitzt, sondern was seinen Sitz in Irland hat, auseinandersetzt und plötzlich man eine internationale Zustellung nach Irland betreiben muss. Und dann macht es die Rechtsdurchsetzung das an der Stelle eben nicht einfacher, weil man in einem gerichtlichen Eilverfahren von einem deutschen Gericht zwar innerhalb von 3-4 Tagen eine einstweilige Verfügung gegen Twitter bekommt, aber es sein kann, dass es 2, 3, 4 Monate dauert, so eine einstweilige Verfügung nach Irland zuzustellen. Und da können Sie sich vorstellen, dass das eben dann ein Rechtsschutz ist, der die Betroffenen ein Stück weit frustriert, weil sie Umwege gehen müssen. Und deshalb, und da sind wir vielleicht auch an Punkten, die auch relevant sein könnten, wenn es darum geht, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz jetzt zu novellieren, dass aus meiner Sicht als Praktiker es ganz wichtig wäre, dass die sozialen Netzwerke dazu verpflichtet werden, eine Zustellanschrift in Deutschland zu benennen, wo man ihnen gerichtliche Beschlüsse, wo man ihnen Klageschriften und so weiter, all das in Deutschland zustellen lassen kann und wo sie sich daran halten müssen. Das wäre eine ganz, ganz kleine Stellschraube, würde aber in der Praxis sehr viel weiterhelfen.
Eine Nachfrage nochmal zum Beginn unseres Gesprächs. Da haben Sie schon die Grenzen der Meinungsfreiheit angesprochen, jetzt gerade auch im Beispiel beim ironischen Posting auf Twitter. Das ist ja eigentlich die elementarste Hauptfrage. Nach welchen Kriterien wird Hass eingestuft und verboten beim Stichwort Meinungsfreiheit? Wo verlaufen da die juristischen Grenzen oder sind die juristischen Grenzen so einwandfrei ziehbar?
Man kann sagen, eine zulässige Meinungsäußerung ist es immer dann, wenn es darum geht, dass ich mich inhaltlich mit einem Sachverhalt auseinandersetze und da meine persönlichen Ansichten und meine Wertungen einbringe und ganz wichtig dabei auch bei der Wahrheit bleibe. Denn wenn ich ein Sachverhalt falsch bewerte und dabei unwahre Fakten reinbringe, dann sind wir in dem Bereich, wo wir über Fake News reden. Wir Juristen sagen dazu unwahre Tatsachenbehauptung. Auch das ist rechtswidrig und kann von Betroffenen angegriffen werden. Und was eben auch rechtswidrig ist, das sind all die Äußerungen, wo es gar nicht darum geht, sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen oder mit der Sache auseinanderzusetzen, sondern wo es darum geht, jemanden nur herabzuwürdigen. Das sind alle klassischen Schimpfworte, aber auch jede andere Art von Äußerung, die dazu dient, jemanden zu erniedrigen.
Der Medienrechtsanwalt Jonas Kahl. Mit ihm habe ich über den 9-Punkte-Plan der Bundesregierung gegen Hass und Hetze im Netz gesprochen. Danke, Herr Kahl.
Sehr gern.
21 Jugendliche werden aktuell verdächtigt, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Übrigens, dieses Wort, was ich gerade verwendet habe, ist selbst schon Teil einer medialen sprachlichen, ich sag mal, Relativierung. Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung empfiehlt zur Beschreibung dieser Taten nicht den verharmlosenden Begriff Kinderpornografie, sondern Missbrauchsabbildungen zu verwenden. Das Wort Kinderpornografie nämlich legt nahe, dass es auch eine harmlose und rechtlich unbedenkliche sexualisierte Darstellung von Kindern im Netz gäbe. Auch hier sind wir Medien also mehr als nur Beobachter. Im aktuellen Fall steht währenddessen nicht nur die Justiz vor der Frage, welche Rolle die sozialen Netzwerke bei der Entstehung solcher Videos haben. Ludger Fittkau berichtet.
Abbildungen von missbrauchten Kindern im Internet werden nicht nur von Pädophilen verbreitet. In vielen Fällen sind es Kinder und Jugendliche selbst, die strafrechtrelevantes Material in sozialen Medien und Messenger-Diensten verbreiten, oft noch versehen mit lustig gemeinten Kommentaren.
Es hat sich insofern verändert, als das Internet und die modernen Medien Brandbeschleuniger sind bei der Verbreitung von solchem inkriminierten Material. Es hat sich ferner verändert, die Leichtsinnigkeit, mit der Kinder, Jugendliche mit diesem Material umgehen. Und natürlich spielt auch die kindliche Neugier eine Rolle, die hier dazu führt, dass sich Kinder auch vor der Kamera selber produzieren.
Sagt im Hessischen Rundfunk Sabine Vogt. Sie leitet beim Bundeskriminalamt die Abteilung für schwere und organisierte Kriminalität. Beim BKA und etwa der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gingen allein 2018 rund 70.000 Hinweise auf Missbrauchsdarstellungen in sozialen Medien und Messenger-Diensten ein. Von diesen Fällen seien nach deutschem Recht rund 20.000 strafbar, so das Bundeskriminalamt. Wiederum ein Drittel dieser strafrechtsrelevanten Fälle seien auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zurückzuführen, die keine pädophilen Antriebe hätten, so die Kriminalistin Sabine Vogt.
Aus unserer Sicht ist diese Gruppe der Kinder und Jugendlichen eben nicht pädophil, sich nicht bewusst, was sie tun, und damit bieten sich natürlich eine Fülle von Präventionsansätzen. Im Kern geht es darum, dass natürlich hier die Erziehungsberechtigten, Schule aufgefordert sind, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen.
Etwa mit dem sogenannten Cybergrooming. Dabei geht es darum, dass Kriminelle verschiedene soziale Netzwerke wie beispielsweise Instagram oder Snapchat nutzen, um minderjährige Opfer zu suchen. Oder sich der Chatfunktion von Online-Spielen bedienen, um den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen. Auch einige offenbar aus den USA und Afghanistan stammende Film- und Fotoaufnahmen, welche die aktuelle Razzia gegen die 21 verdächtigen Jugendlichen in 11 Bundesländern auslösten, sind durch sogenannte Cyber-Grooming-Übergriffe entstanden. Das sagt die bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, die maßgeblich an den Ermittlungen beteiligt war. Sie ist erster Ansprechpartner des BKA für Internetstraftaten bei noch ungeklärter Zuständigkeit in Deutschland. Auch die Justiz setzt bei Kindern und Jugendlichen zunehmend auf Prävention, so der hessische Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn. Schon deswegen, weil die Zahl der Ermittlungsverfahren trotz zusätzlicher Staatsanwälte für die Bekämpfung von Internetkriminalität kaum noch bewältigt werden kann.
Das heißt, es ist eine ständig steigende Situation. Und auch deshalb ist Prävention so wichtig, dass diese Zahlen nicht noch mehr steigen. Sie werden weiter steigen, ist ganz klar. Viele Handlungen laufen eben zurzeit im Internet und nicht mehr zwingend auf der Straße.
Die Frankfurter Staatsanwälte gehen nun verstärkt in Schulen, um aufzuklären. Etwa darüber, dass man auch dem Absender deutlich machen muss, dass man solche Zusendungen nicht wolle. Sowie darüber, dass man die Polizei informieren und das Material in Absprache mit den Beamten löschen soll. Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann stellt bei der Politik in Bund und Ländern fest, dass etwa Cybergrooming inzwischen deutlich ernster genommen werde als noch vor wenigen Jahren. Gesetzesverschärfungen wie etwa die Möglichkeit zur verdeckten Ermittlung im Netz sei nun realistischer geworden, so Kühne-Hörmann.
Beim Cybergrooming zum Beispiel haben wir das jetzt seit Jahren gefordert. Wir haben es auch immer wieder eingebracht. Die Bundesjustizminister haben es nie in den Bundestag eingebracht, weil sie das nicht für nötig gehalten haben. Und das ist auch schriftlich so kommuniziert worden. Jetzt zum ersten Mal bei der jetzigen Justizministerin ist es jetzt sozusagen umgesetzt, was die Länder wollen. Und das ist jetzt durch die Bundesregierung so eingebracht in den Deutschen Bundestag zum Beschließen. Und wir haben diese Themen jetzt sozusagen aktiv.
Die aktuell 21 verdächtigen Kinder und jungen Erwachsenen, die Missbrauchsdarstellungen verbreitet haben, müssen nun mit empfindlichen Strafen rechnen. Volljährigen drohen Freiheitsstrafen zwischen 3 Monaten und 5 Jahren. Minderjährige müssen mit Sozialstunden rechnen. Damit soll der Bagatellisierung entgegengewirkt werden, so die Ermittler.
Ludger Fittkau berichtete hier in Medias Res. Und jetzt ist es Zeit für unseren mittwöchlichen Medienkolumnisten, der in den letzten Tagen gestolpert ist, und zwar beim Fernschauen. Gestolpert über bestimmte Worte der Moderatorinnen und Moderatoren im sogenannten Format Fernsehen. Und er hat sich gefragt, worüber genau und warum bin ich hier gestolpert? Bitte schön, Herr Dell.
Medias Res. Matthias Dell.
Das Problem vom Formatfernsehen ist, dass es formatiert ist. Ob bei Talkshows oder selbst bei Live-Berichterstattung von Wahlen wie der in Thüringen, um gut vorbereitet zu sein, wird vorab so viel wie möglich geplant. In gewisser Weise ist das verständlich, weil man sich bei der Live-Sendung von der Wahl nicht um 18.10 Uhr erst überlegen kann, dass man 18.12 Uhr gern mit Politikerin so und so sprechen würde. Aber das Formatieren verhindert häufig eben auch, dass etwas entstehen kann, womit man im Vorhinein nicht gerechnet hat, wo man hellhörig wird und darüber nachdenkt. Am vergangenen Sonntag hatte ich mehrere solcher Momente. Das fing schon an bei Jörg Schönenborn in der Wahlsendung. Der WDR-Fernsehdirektor präsentierte da wie immer für die ARD die Zahlen, Prognosen, Hochrechnungen und irgendwelche Statistiken. Aufgemerkt habe ich an einer Stelle, an der er von den Interviews mit Politikern zu diesem seinem Part überleiten wollte. Schönenborn sagte nicht, schauen wir uns noch einmal diese Statistik an, sondern brachte sein Ich ins Spiel, das er als scheinbar total interessiert inszenierte. Er habe aufmerksam zugehört und werde nun versuchen, so ein paar Sätze aus dem Gespräch einzuordnen. Die Statistiken, die er dann präsentierte, hätten die Politikerstichworte aber gar nicht gebraucht. Die Zahlen versuchten, Dinge empirisch zu belegen, die eh den ganzen Abend bestimmten. Warum macht Schönenborn dann so etwas? Warum redet er von seinem Ich, wo doch stur die Formatierung regiert? Am Ende fühlt man sich veräppelt, weil da nur eine gut klingende Überleitung gebraucht wurde und es gerade nicht um persönliche Aufmerksamkeit ging. Eine andere, noch merkwürdigere Szene gab es später bei Anne Will. Die Talkmasterin wollte Ines Geipel vorstellen, eine der gleich 6 Gesprächsteilnehmerinnen. Geipel ist Autorin und Publizistin und lehrt an einer Berliner Schauspielschule. Das hätte als Ausweis ihrer Expertise gereicht, zumal das Tolle an einer Talkshow ja ist, dass die Anwesenden sich durch die Kraft ihrer Argumente beweisen könnten. Anne Will holte aber etwas weiter aus.
Frau Geipel, ich will Sie kurz auch noch mal vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sind, ich glaube, Sie hören es nicht gern, aber ich sage es trotzdem, weil ich mich dafür interessiere.
Und verwies dann auf das Horrorkabinett von Geipels Biografie, die als Leistungssportlerin in der DDR gedopt worden war. Merkwürdig war daran zum einen, dass das für die Sendung völlig unwichtig war, weil es weder um Sport noch um Doping ging. Und was nützt es einem dann zu hören, dass sich jemand für etwas interessiert, wenn man nicht versteht, warum und wozu? Und zum anderen, dass Anne Will ja wusste, dass Geipel das vermutlich nicht gerne hört. Also brauchte es, das wäre meine Wahrnehmung dieses Moments, das scheinbar persönliche Interesse von Anne Will, um sich über das eigene bessere Wissen hinwegzusetzen. Nun kann man sich fragen, warum der Hinweis auf Geipels Vergangenheit überhaupt nötig war. Eine Erklärung wäre, dass Journalismus träge ist. Wenn er einmal Leute auf etwas festgelegt hat, fällt es ihm schwer, davon wieder zu lassen. Eine andere, dass Geipel in der vorher geplanten Zusammensetzung der Runde die Rolle der DDR-Kritikerin zugedacht war. Für den Fall, dass jemand wegen des Wahlsiegs der Linkspartei in Thüringen die Wiedereinführung von Trabant, Stasi und Dederonbeutel gefordert hätte. Und so lässt gerade dieses erkennbare Kalkül, das Anne Will bei der Vorstellung scheinbar beiläufig in Stellung bringt, den an sich so aufregenden Mikromoment schal werden. Ausgerechnet dann, wenn jemand mal von persönlichem Interesse redet, dient das doch nur der Formatierung.
Matthias Dell mit der Medienkolumne. Eben haben wir über eine Verpflichtung der Online-Portale gesprochen, rechtsradikale Inhalte zu melden. Fraglich, inwiefern Facebook auf so eine Regelung reagieren würde. Was aber nicht heißt, dass es kein Entgegenkommen aus dem Social-Media-Lager gibt. Vor ziemlich genau einem Jahr haben sich im Vorfeld der Europawahl mehrere Firmen in einem Kodex verpflichtet, zumindest im Bereich Fake News aktiv zu werden. Damals hat die EU-Kommission den Firmen auf die Finger geschaut und nun haben die Firmen selbst ihren Job eingeschätzt mit etwas abweichenden Ergebnissen. Paul Vorreiter stellt sie gegenüber.
Die Selbstbewertung der Internetfirmen bezieht sich vor allem darauf, wie gut sie ihre Verpflichtungen aus dem Kodex umgesetzt haben mit Blick auf die Europawahl. Die 3 für Justiz, Sicherheit und Digitales zuständigen Kommissarinnen und Kommissare kommen zu einem ernüchternden Urteil.
Die Fortschritte der einzelnen Unterzeichner sind sehr unterschiedlich und die Berichte geben nur wenig Aufschluss über die tatsächlichen Auswirkungen der im Laufe des vergangenen Jahres ergriffenen Selbstregulierungsmaßnahmen sowie über Mechanismen für eine unabhängige Kontrolle.
Doch was steht in den Berichten? Beispiel 1. Facebook. Das soziale Netzwerk hebt unter anderem hervor, es hätte Nutzerinnen und Nutzer benachrichtigt, wenn sie Inhalte teilten, die vom Faktencheck als falsch oder zweifelhaft eingestuft wurden. Die Warnungen betreffen auch falsche Fotos und Videos. Und dann hätte es noch ein spezielles Tool gegeben, mit dem Usern klargemacht werden sollte, aus welcher Quelle Informationen stammen.
Letztes Jahr haben wir eine neue Funktion, den Kontext-Button, eingeführt, um den Nutzern das Anzeigen weiterer Informationen zu Websites und Publishern auf Facebook zu erleichtern. In diesem Frühjahr haben wir den Kontext-Button auf Bilder erweitert, die auf Facebook überprüft wurden.
Allerdings kritisiert die EU-Kommission, dass Facebook nicht sagt, inwieweit diese Tools in allen Mitgliedstaaten zum Einsatz gekommen sind. Dass die Brüsseler Behörde darauf Wert legt, ist verständlich. Manche EU-Länder eignen sich besonders gut für Desinformationsattacken, zum Beispiel die baltischen Staaten, in denen die russischsprachige Minderheit angestachelt, oder Spanien, wo der Streit um eine Unabhängigkeit Kataloniens Ressentiments gegen die EU wecken kann. Zweites Beispiel: Google. Es würde seine Dienste darauf auslegen, zu erkennen, ob ein neues Konto wahrscheinlich dazu angelegt wurde, um damit Manipulation zu betreiben, und solche Accounts blocken. Google kann nach eigenen Angaben auch erkennen, ob zum Beispiel Videos mit Dislikes oder künstlichen Klickzahlen überhäuft werden.
Im Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019 hat YouTube mehr als 10.842.500 Kanäle wegen Verstoßes gegen seine Richtlinien zu Spam, Irreführung und Betrug entfernt, sowie mehr als 56.500 Kanäle wegen Verstoßes gegen seine Identitätswechselrichtlinie.
Die EU-Kommission kritisiert allerdings, dass diese weltweiten Zahlen kaum etwas über manipulatives Verhalten konkret in der EU sagen. Ein letztes Beispiel: Twitter. Das Netzwerk hatte im Oktober 2018 ein umfassendes Archiv veröffentlicht, das Aktivitäten, die von staatlichen Akteuren gesteuert werden, dokumentieren soll. Es hatte neue Datensätze im Januar, Juni, August und September zur Verfügung gestellt. Es geht um mehr als 30 Millionen Tweets. Forscher in 15 EU-Ländern haben über 20.000 Mal darauf zugegriffen.
Fast ein Jahr später ist das Archiv das größte seiner Art in der Branche. Tausende von Forschern haben diese Datensätze genutzt und ihre eigenen Untersuchungen durchgeführt und ihre Erkenntnisse und unabhängigen Analysen mit der Welt geteilt.
Was die Bereitstellung der Daten und Suchwerkzeuge für die Forscher angeht, erhofft sich die EU-Kommission allerdings noch mehr von den Internetfirmen. Sie findet, die Daten und Suchwerkzeuge seien nur episodisch und willkürlich zur Verfügung gestellt worden. Auch habe nur eine sehr begrenzte Gruppe von Forschern Zugang angeboten bekommen. Mit Blick auf die Europawahl gibt es aus Brüssel aber auch Lob.
Auch wenn die Europawahlen sicher nicht frei von Desinformation waren, trugen die Maßnahmen dazu bei, Einmischungen weniger Raum zu lassen, die Integrität der Dienste zu verbessern, wirtschaftliche Anreize für Desinformation abzuschwächen und für mehr Transparenz in der politischen und themenbezogenen Werbung zu sorgen.
Die EU-Kommission will den Kampf der Internetfirmen gegen Desinformation nochmal von einem unabhängigen Berater prüfen lassen. Der dürfte kommenden Januar mit seinem Bericht fertig sein. In einem weiteren Schritt könnte die Brüsseler Behörde zu dem Schluss kommen, dass die Selbstregulierung der Internetfirmen nicht ausreicht.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Patrick Stroll, bin Redakteur bei den Nordbayerischen Nachrichten in der Lokalausgabe Forchheim, das ist in Franken, Nordbayern. Unser großes Thema morgen, wir widmen uns dem Thema Berufspendler. Wir sind ein Landkreis, der zwar eine schöne Natur hat, hat aber zum Nachteil, dass wir gerade im ländlichen Raum viele Arbeitnehmer haben, die sehr viel Kilometer und Zeit investieren müssen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, der dann meist in den größeren Städten in der Umgebung liegt. Und da haben wir jetzt aktuelle Zahlen, wie viele Menschen müssen wie lang fahren, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Und das sind ziemlich viele, also über 60% der Menschen im Landkreis bei uns in Forchheim müssen eben sehr weite Wege zurücklegen. Die Gewerkschaften sprechen von einem alarmierenden Trend und wir fragen nach, wo kann die Politik eingreifen, beziehungsweise wo können Firmen, Unternehmen eingreifen, indem sie beispielsweise Gleitzeit anbieten oder die Möglichkeit, Homeoffice zu arbeiten.
Und mir bleibt noch Abschied zu nehmen. Gleich im Anschluss an Medias Res der Büchermarkt mit Jan Drees. Medias Res morgen um 15.35 Uhr wieder oder jederzeit im Netz unter deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.